Liebe Gemeinde, ich möchte heute in drei Teilen sprechen über das Thema Gott macht sich bekannt. Drei Teile, erste Teil sehr lang, zweite Teil normal, dritte Teil kurz. Alles klar? Erster Teil. Dazu einen Bibeltext. Gott macht sich bekannt. Wir befinden uns mitten in der Berufungsgeschichte von Mose. Zweite Mose, Buch, genannt Exodus, der Auszug, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Und ich lese das nicht alles auf einmal, sondern erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Erster Teil, Verse 1 bis 6. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Andere Bezeichnung für Horeb ist Sinai, Berg Sinai, ist identisch. Dort erschien ihm der Engel des Herrn. Auch dazu gleich eine kurze Randbemerkung. Engel des Herrn ist außergewöhnlich ungewöhnlich. Außergewöhnlich ungewöhnlich. Sonst steht immer Engel. Hier ist das einzige Mal in der Bibel, dass das der Engel von Jahwe ist. Es kann sein, dass damit umschrieben ist, dass er Gott selbst hier wahrgenommen hat und Gott selbst ihm entgegengekommen ist. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornenbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Herr, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Erster Teil, sehr lang, wo Gott zu finden ist. Wenn wir heute einen Menschen mit unserem Glauben, ja, mit unserem Gott bekannt machen wollen, wo bringen wir diesen Menschen dann hin? Was machen wir mit dem? In der Regel versuchen wir, jemanden einzuladen in unsere Gemeinde, in eine Gebetsgruppe, in einen Hauskreis, in einen Gottesdienst. Vielleicht nehmen wir jemanden zu ProChrist mit oder zu Jesus House, dem ProChrist für jüngere Menschen. Vielleicht auch zu einem Konzert von Green, vielleicht sogar zu einem Theaterstück wie in der kommenden Woche. Das alles machen wir. Gott ist für uns da zu finden, wo sich glaubende Menschen sammeln. In einer solchen Gemeinschaft von Menschen erhoffen wir natürlich auch Impulse, die unser Gast braucht, um selbst zum Glauben zu finden, um nachzudenken über sein Leben. Und natürlich decken sich unsere Erwartungshaltungen immer mit unseren eigenen Erfahrungen. Also wer in einer evangelistischen Großveranstaltung wie ProChrist zum Glauben gekommen ist, der wird sicher sich immer ganz auf die nächste ProChrist-Versammlung freuen, wird da hingehen und wird ganz freudig und offen sein und wird sagen, boah, da kann ich jeden mitnehmen, weil da habe ich ja auch Gott gefunden. Also ein positives Gefühl und viele gute Erwartungen. Und das wird dazu führen, dass wir Menschen dahin nehmen, wo wir selber schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und wer in einem Gottesdienst schon mal die Nähe Gottes deutlich spüren konnte, wird wohl auch anderen Menschen wünschen, ganz ähnliche Erfahrungen zu machen und wird ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sich sein Wunder nun auch bei dem anderen Menschen ereignen wird. Soweit alles klar. Aber ich glaube, wir würden definitiv definitiv niemanden einladen, mit uns auf eine Weide zu gehen und Schafe und Ziegen zu weiden. Bin ich sehr davon überzeugt. Das wollen wir nicht machen. Das wollen wir nicht machen. Erstmal, weil es in unserer Zeit sowieso sehr ungewöhnlich wäre. Und zweitens auch, weil einfach das nicht unser Erfahrungshorizont ist. Da ist für uns gar nicht Gott zu finden. Sondern Gott ist immer da zu finden, wo wir uns sammeln, wo wir positive Erfahrungen gemacht haben. Und die sind immer an Gemeinschaft und an Menschen und an glaubende Menschen gebunden. Und da verorten wir auch unseren Gott. Was bei der Berufungsgeschichte des Mose überrascht, ist allerdings auch, dass Mose gar nicht darauf aus ist, Gott zu begegnen. Das ist überhaupt gar nicht in seinem Interesse. Was ist im Interesse des Mose? Kann mir das jemand sagen? Schafe und Ziegen zu hüten. Genau. Das ist sein Interesse. Und wir bekommen erzählt, dass er auf einer Weide ist, die ist irgendwie unten und diese Weide ist leer gefressen. Und jetzt schaut Mose, wo ist die nächste gute Weide? Und dann schaut er nach oben und sagt, da oben. Und dann geht er mit seiner Herde hoch, um diesen neuen Weideplatz einzunehmen. Mose hütet die Schafe seines midianitischen Schwiegervaters Jitro. Und das an sich ist schon der Witz schlechthin, denn später, 4. Mose 25, 31, Richter 6, da kann man das alles nachlesen, später sind die Midianiter die Todfeinde Israels. Und Mose, der Führer des Volkes, hat einen midianitischen Schwiegervater. Uiuiui. Uiuiui. Er hat seine Frau, Zippora heißt sie, von dort. Und sein Schwiegervater, das ist nicht ein einfacher Mann, sondern wir hören, er war ein Priester der Midianiter. Ey, wie bitte, was? Mose hat sich mit einem fremden Volk eingelassen? Er hat eine Tochter eines Priesters von einem fremden Kult geheiratet, die gar nicht den Gott Israels kennen und den auch nicht anbeten, sondern die ihren eigenen Göttern folgten? Ja, genau. Genau, das hat Mose gemacht. In dessen Dienst steht er also und hütet dessen Ziege und Schafe und wartet auf dessen Land. Auf was eigentlich? Auf die nächste Weide, würde ich sagen. Mehr hat er nicht zu tun. Was ist mit Mose los? Mose ist nicht darauf aus, Gott zu finden. Er ist nicht auf dem Weg in eine evangelistische Großveranstaltung. Er ist nicht einmal auf einen Weg in einen Zeltgottesdienst, sondern vielmehr wird er den später erfinden, den Zeltgottesdienst. Aber das dauert noch eine Weile. Mose hütet Schafe und Ziegen und macht nichts anderes, als Ausschau zu halten nach einer neuen Weide für seine Tiere. Mose. Sein Name ist ägyptisch und bedeutet Sohn. Und er ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt nichts anderes als ein entwurzelter Mann. Die Könige Ägyptens, das kennen wir vielleicht bis heute, heißen genauso wie er, allerdings mit anderen Zunamen. Zum Beispiel gibt es einen Pharao, der hieß Tutmosis. Übersetzt heißt das Sohn des Gottes Tut. Mose hat keinen solchen Zunamen. Mose ist einfach nur Mose, einfach nur Sohn. Und er weiß selber nicht, von wem. Entwurzelt. Ist gar nicht klar, wo kommt er her? Zweifelhafte Herkunft. Mose ist Sohn von, wissen wir nicht. Er hat einen Ägypter erschlagen, als er Menschen, die Hebräer sind, schützen wollte. Er ist geflohen, als klar wird, Er ist erkannt und verraten worden. Und bei Jitro, bei Zipora, bei den Midianitern ist er gestrandet. Bei den Ziegen und Schafen von Jitro bleibt er. Dort steht er auf der Weide, sucht sich eine neue Weide, wenn die alte abgegrast ist. Heute würden wir sagen, ein Verlegenheitsjob. Ein Verlegenheitsjob. Er weiß noch nicht, was aus ihm werden wird. Er weiß noch nicht, wo sein Weg hinführt. Er weiß eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nichts. Über sich auch nicht. Denkt bitte einmal darüber nach, wie das wäre, wenn Gott Menschen da finden und ihnen da begegnen würde, wo sie leben und arbeiten und zu Hause sind und nicht an den Orten, wo wir sie gerne sehen wollen und wo wir sie gerne begrüßen wollen. Kann es tatsächlich sein, dass Gott uns alle überall sucht und überall finden kann? Kann das sein? Wenn das stimmt, dann gibt es sogar bis heute noch Hoffnung für solche Typen wie Mose, die sich von den Frommen fernhalten, die sich aus Kirchen und Gemeindehäusern zurückziehen oder da gar nicht rein wollen. Schon wenn sie es sehen, fangen die an, rückwärts zu laufen, von ganz alleine. Und die alle Menschen meiden, die irgendwie nach frommen Christenmenschen auch nur aussehen. Sofort drehen die rum und hauen ab. Kennt ihr? Ich ja, kenne ich. Das kenne ich gut. Und die Berufungsgeschichte von Mose ist für mich ein ganz großer Moment der Hoffnung, weil Gott Menschen da erreicht, wo sie sind und nicht da, wo ich sie haben will. Tatsächlich habe ich auch schon von solchen Menschen gehört, wie Gott sich mitten in ihren Alltag eingemischt hat und wie er ihnen dort begegnet sind, wo sie ihm nicht mehr ausweichen konnten. Und das stellt euch mal vor, Gott würde euch nicht nur hier im Gottesdienst, nicht nur in der Anbetung, nicht nur im Abendmahl begegnen, sondern genauso dort, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet. Wäre das ermutigend für euch oder eher abschreckend? Könnt ihr selbst entscheiden. Gott braucht in Wahrheit keine heiligen Räume. Braucht er nicht. Wir wissen, wir brauchen die, ja, aber Gott nicht. Er braucht sie deshalb nicht, weil ihm einfach alles gehört. Alles. Gott gehört die Weide, auf der Mose seine Schafe und Ziegen weidet. Gott gehört der Berg, auf dem sich das alles abspielt. Und selbstverständlich gehört Gott auch das Land, in dem dieser Gebirgszug steht. Gott gehört einfach alles. Gott braucht keine heiligen Räume, weil ihm alles gehört. Und er uns Menschen ganz selbstverständlich überall da begegnen kann, wo wir leben. Gott lässt sich weder abschütteln, noch vergessen. Gott mischt sich ein. Er lässt sich an jedem Ort der Welt finden und sucht gerade auch nach solchen Typen wie Mose, die auf der Flucht vor ihm sind. Und das ist das Entscheidende an dieser Geschichte. Wunderbar. Wir lesen weiter im Bibeltext. Ab Vers 7. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. jetzt leben doch dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer, Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mein zweiter Teil. Wie Gott sein Volk sieht. Gott tritt an Mose heran, weil er ihn zu einer Aufgabe berufen hat. Gott sieht Qualität, wo Mose nur Versagen zu bieten hat. Gott sieht Stärke, wo Mose nur Schwäche zu bieten hat. Gott sieht ganz einfach, ganz anders auf Mose, als Mose in diesem Augenblick auf sich selber schaut. Auch das ist extrem ermutigend. Was immer du also ausgefressen hast, wo immer du versagt hast, wo immer du meinst, gescheitert zu sein, meinst du nicht, dass Gott mit dir neu anfangen kann? Meinst du nicht, dass Gott das einfach beiseite wischen kann? Natürlich kann er das. Die ganze Bibel ist voller solcher gescheiterten Existenzen wie Mose. Sie eint, dass sie menschlich nicht mehr glänzen und nicht mehr angeben können. Das können sie nicht mehr. Sie können sich nicht in sich selber sonnen. Es funktioniert nicht mehr. Keine Möglichkeit mehr da. Und dennoch fängt Gott mit ihnen von Neuem an. Simon Petrus fällt mir ein, Maria aus Magdala fällt mir ein, die Frau am Jakobsbrunnen fällt mir ein, die andere Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, fällt mir ein, ja, und auch Paulus fällt mir ein. Für sie alle gilt, ein Neuanfang ist möglich. Warum? Weil Gott viel tiefer in sie hineinsieht, als sie es selber können. Gott sieht Qualität, wo wir nur Versagensängste haben. Gott sieht Qualität, wo wir sagen, er hat sich nicht bewährt. Mach nicht weiter mit ihm, du wirst enttäuscht werden. Gott sieht tiefer. Und Mose ist ein Paradebeispiel für das, was Gott in uns Menschen sehen und entdecken kann. Aber Gott schaut auch anders auf sein Volk Israel und hört seinem Volk Israel auch ganz anders zu. Ich sehe, wie schlecht es meinem Volk geht. Ich höre, wie sie klagen. Ich weiß genau, was sie erleiden müssen. Ich bin gekommen, das zu verändern. Das sagt Gott dem Mose. Gott hört also genau zu. Und er ist mitleidend, barmherzig und gnädig. Er verschließt weder seine Augen noch seine Ohren vor dem Leid seines Volkes, weil er diese Menschen liebt, sondern er hört genau zu. Er sieht genau zu. Er ist ganz empathisch und er wird sich zum Wohle seines Volkes einmischen. Das, liebe Gemeinde, ist Gott, wie ihn Mose erfährt. Und an dieser Stelle ist selbst das Alte Testament schon ansatzweise Evangelium, Neues. So ist unser Gott. Gott tritt auf Mose zu, um sein Volk aus der Knechtschaft, der Sklaverei zu befreien. Gott tritt hervor, um sein Volk in sein gelobtes Land zu führen. Und für sein großes Ziel aktiviert und sendet er Mose, ein Mann, der sich verkrochen hat, der keine Heimat und keinen Gott mehr hat Und er stattet ihn mit Begabungen aus, die über seine menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. Er stellt sich ganz auf die Seite dieses Mannes und mit ihm auch ganz auf die Seite seines Volkes. Ja, wir lesen hier, Gott ist ein heruntergekommener Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Gott, der herunterkommt, da, wo der Mose ist. Und er begegnet ihm so, wie der Mose es braucht und versteht. Auf Augenhöhe. Und wir wissen, in Christus ist er ebenso für uns ein heruntergekommener Gott. Ein Gott auf unserer Augenhöhe. Er wird Mensch, damit er uns hört, uns sieht, uns versteht, uns begegnet, uns rettet. So, liebe Gemeinde, ist unser Gott. Wir lesen weiter im Bibeltext ab Vers 13. Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt. Der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Mein dritter kurzer Teil, wie Gott sich ansprechen lässt. Mose fragt also nach dem Namen Gottes. Denn in seiner Zeit war es so, dass man das Wesen einer Person oder eines Gottes erfasst hatte, wenn man seinen Namen wusste. Und Gott antwortet: Ich bin, der ich bin. Oder: Ich bin, der ich sein werde. So kann man auch übersetzen. Oder: Er ist. So kann man auch übersetzen. Oder: Er bewirkt Leben. So kann man auch übersetzen. Oder: Er führt zum Dasein, so kann man auch übersetzen. Oder: Ich bin, was ich dir bin, so kann man auch übersetzen. Oder: Der ich immer für dich da sein werde, so kann man auch übersetzen. Tatsächlich gelten jene drei hebräischen Buchstaben, die da stehen, J, W und H, als unübersetzbar. Bis heute. Sie stellen bis heute ein großes Geheimnis dar, das sich jedem nicht glaubenden Menschen völlig verschließt, sich aber jedem glaubenden Menschen ganz selbstverständlich öffnet. Na klar, Gott ist mein Gott. Er ist für mich da. Er ist mein Gott, auf den ich mich ganz verlassen darf. So kann man das übersetzen. Ist völlig legitim. Ich bin, der ich für dich bin. Ich bin der, auf den du dich verlassen kannst. Das ist der Name Gottes. Und indem Gott sich so vorstellt, gibt er den wichtigsten Teil seines Wesens preis. Denn Gott wird an der Seite seines Volkes, Gott wird an der Seite seines Mannes, Mose, stehen. Immer. Er wird immer für ihn da sein. Er wird diesen Mann nie verlassen. Er wird ihn immer hören. Er wird immer mitleidend sein mit ihm. Und es gibt wahrlich viel Leid auf dem Weg, was Mose auch erfahren wird. Er wird immer mitziehen, wo auch immer Mose und wo auch immer sein Volk ist. Er wird dieses Volk nie im Stich lassen. Gottes Name ist: Ich bin für dich da. Das ist Gottes Name. Ich bin für dich da. Es ist nur sehr interessant und auch anrührend, dass nach dem Johannesevangelium Jesus diesen Namen Gottes ja aufgegriffen hat und gesagt hat: Ich bin. Ich bin. Das kennt ihr alle. Ich bin. Was ist er denn? Die Tür. Was noch? Leben. Wort. Ich bin das Wort. Was noch?
Wahrheit.
Was noch? Licht. Weg. Weinstock. Das kennt ihr alle. Ich bin, sagt Jesus. Er greift diesen Namen auf und er sagt damit uns allen, ich bin der Gott, der für euch da ist. So wie ihr es braucht und fassen könnt. So, damit ihr es versteht, auf eurer Augenhöhe. Ich bin für euch da. Ich hoffe für mich selbst und für uns alle heute Morgen, dass wir in allen Situationen unseres Lebens das glauben können, was Gott sagt. Ich bin ganz für dich da. Ich bin ganz an deiner Seite. Ich werde dich niemals verlassen. Was passieren kann, wenn Gott das sagt, können wir an Mose sehen. Es gibt also immer sehr viel Hoffnung für uns selbst und für alle Menschen, denen wir von Herzen doch eine solche Begegnung mit Gott wünschen. Amen.